Ich weiß auch nicht, warum ich das Mikro ausgemacht habe. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich schon fertig. Danke dir. Hallo auch an die Online-Zuschauer. Gut, dass ihr dabei seid. Ich habe euch mal eine Frage mitgebracht. Wer von euch kennt krasse Glaubenszeugnisse oder große Glaubenshelden? Wahrscheinlich einige von euch hier, gell? Ja, denke ich mir. Ihr müsst auch keine nennen. Aber ich erinnere euch an ein paar. Und zwar gibt es da zum Beispiel den Mose. Irgend so einen ägyptischen Prinz, und dann war er Hirte 40 Jahre und dann führt er ein fettes Volk aus jahrhundertelanger Gefangenschaft heraus in die Freiheit. Und das ist so für mich ein Glaubensheld. Der David und Goliath, eine Geschichte aus dem Kindergarten oder aus der Sicherung Bibelclub. Da gibt es einen Hirtenjungen, der auch unscheinbar ist und irgendwie vielleicht ein bisschen schwächer ist gegen so einen erfahrenen, fetten Kämpfer, so einen Riesen. Ja? Und der hat den besiegt. Und dann gibt es auch Petrus, einen von Jesus seinen Freunden, von seinen Kumpels, der läuft einfach random auf dem Wasser. Was für Glaubenstypen, oder? Das ist echt stark. Und auch heute gibt es noch solche, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da gibt es so einen Reinhard Bonnke, und der predigte vor Hunderttausenden von Menschen in Afrika. Und mit seinem Missionswerk, seinem Glaubenswerk, hat er dort viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen dürfen. Oder ein paar mögen den kennen, Dr. Johannes Hartl. Der hat vor 20 Jahren hier so ganz klein ein Gebetshaus gestartet. Mittlerweile hat das einen deutschlandweiten, europaweiten Impact. Ja, und es ist aus Glauben heraus geboren. Dann gibt es noch so Leute, die werdet ihr vielleicht weniger kennen, eine Heidi Baker oder ein Randy Clark. Ich höre mal auf damit. Letztes Mal hat die Elfi über das gesprochen, was ihr hier seht, Face Over Fear. Müsst ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr das nicht gehört habt. Und da ging es eben darum, dass der Glaube eigentlich die Antwort ist auf die Angst, die in uns ist. Ja, und wenn ich jetzt von dem spreche, was jetzt so Glaubenszeugnisse da wären, was wir gehört haben schon jetzt in den Gebetskarten, was du erzählt hast von der Samariterin, die erzählt nur eine kleine Story und viele werden gläubig. Ja, das mag für manche von euch nach Champions League klingen. Dann denkt ihr, boah, das ist aber hier way hier oben und ich kick doch nur vierte, fünfte Liga. Oder der FCA, okay, der spielt vielleicht erste Liga, aber eher so im unteren Tabellendrittel oder in der Hälfte. Ja. Das ist so, das, wie man das vielleicht vergleichen kann. Und du denkst dir, boah, Andi, jetzt drehst du aber völlig ab und jetzt denkst du, wir setzen mal das hier als die Messlatte für uns. Ja, wenn ihr den Hochsprung kennt, da wird immer so eine Latte gelegt und dann wird man daran gemessen, schaffe ich das noch, da drüber zu springen oder nicht, oder lege ich es noch ein Stückchen höher. Und wenn ich euch da eben nur so einen kleinen Glimpse von diesen Glaubenshelden, von so Zeugnissen gegeben habe, boah, das ist ganz schön heavy. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt in der Schule, im Studium, gibt es so Multiple-Choice-Tests. Das heißt, du kriegst einfach so ein Blatt und hast dann auch random, nein, du musst natürlich die Antworten wissen, 80 Fragen, die du ankreuzen musst und wo du sagen musst, okay, was sind da die Lösungen? Und wenn das so amerikanisch läuft, dann ist es so, dann kriegst du am Anfang von der Schule, von dem Schuljahr oder von deiner Vorlesung schon auch 160 Fragen mit Antworten. Ja, du kriegst eigentlich schon alles präsentiert und man sagt dann, hey, das sind die Fragen und das sind die passenden Antworten dazu. Und dann musst du das natürlich lernen und solltest dennoch aufpassen, damit du am Ende eben weißt, wenn dann 60, 80 Fragen in die Multiple Choice sind, dann musst du ja wissen, wo die Kreuzchen zu machen sind. Ja, und so ist es eigentlich bei uns. Du weißt nicht genau, was in deinem Leben passiert und was los ist, aber Gott gibt dir in der Bibel schon die Antworten. Er gibt dir schon dieses Buch der Antworten. Er gibt dir schon alle Lösungen. Er gibt dir schon dort die Möglichkeiten Gottes, die Wahrheit und die Weisheit, den Rat und die Hilfe. Und da haben wir alles, um auf die Fragen unseres Lebens antworten zu können. Ja, und dafür ist der Glaube da. Das ist das, wofür wir den Glauben brauchen. Und zurück zu dem Anspruch, den ich euch so ein bisschen gesetzt habe. Ich setze ihn euch noch ein bisschen höher. Ganz persönlich von mir. Ich träume schon seit ich 17, 18 Jahre alt bin davon, dass ich das mal erleben darf. Ich bete, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da gibt es so eine Story, wo es heißt, die haben die Menschen, die krank und schwach und zerbrochen waren, auf die Straße gebracht, dass die dort sitzen und gehofft, dass wenn der Petrus, der Apostel Petrus vorbeikommt und wenn nur sein Schatten auf sie fiele, dass sie dann geheilt werden. Stell dir mal vor, welche Kraft und welche Gegenwart Gottes da sein muss in seinem Leben, welche Beziehung, Nähe, Verbundenheit er mit Gott, dem Vater, haben muss, damit sich das in seinem Leben so ereignen konnte. Und das ist für mich so innerlich ein Traum, eine Messlatte, ja, wo ich sage, Champions League. Aber ich kicke ja noch gar nicht in der Champions League. Aber daher kommt es von dieser Sehnsucht. Und ich habe auch sonst jetzt Vorbilder, die schon so viel mehr erleben und die außergewöhnlich und radikal glauben. Und es ist möglich, sage ich euch, und ich denke auch nötig. Und die Frage ist, was glaubst du, was Gott für die Arche hat? Was glaubst du, was Gott für dich hat? Wo will er dich da hineinbringen? Und ich gebe Gott, und Gott geht es dabei nicht um eine Überforderung von dir. Dass er sagt, so jetzt noch mal eins drauf und jetzt schauen wir mal, ob du das überhaupt schaffst, the next level, oder ob Game Over ist, nein. Aber das ist, Gott überfordert uns dabei nicht, aber er will uns trainieren da drin und er will uns darin eben ja einsatzfähig machen. In mir ist da diese Sehnsucht nach mehr von ihm und nach dem, wer dieser Gott des Himmels ist und was er alles schon getan hat und was er auch immer wieder tun möchte, wo er immer wieder drin agieren möchte. Und das ist so der Grund auch, warum ich immer wieder Gott im Gebet suche, warum ich Bibel lese, Predigten höre, auf Konferenzen fahre, weil da in mir ein Hunger ist, ein Verlangen, eine Sehnsucht, ihn besser zu kennen, ihn mehr zu verstehen, zu erleben, aber auch natürlich von ihm verändert zu werden, ihm mehr Raum zu geben, dass er durch mich wirken kann. Ja, das geht nur aus dieser Verbindung, aus dieser Abhängigkeit von ihm. Und damit ich immer weiter heile und freier werde und reife, sodass ich ein Wohlklang für Jesus bin, der das alles in mir getan hat und durch mich wirkt. Darum spreche ich heute über biblischen Glauben. Und da können wir uns mal ein paar Punkte anschauen. Danke. Und die Elfie hat es ja nicht gewusst, dass ich heute drüber spreche. Und sie hat eben das letzte Woche mit diesem Faith over Fear dort gesetzt. Wenn ich über Glaube, über biblischen Glauben spreche, dann müsst ihr wissen, es ist ganz einfach. Wirklich. Glaubt ihr mir? Amen. Also schaut, das ist so, als Petrus gerade herausfindet, dass sein Glaube im Winter viel stärker ist als im Sommer. Einfach, oder? Dann können wir doch lachen und können wissen, okay, wenn das Wasser gefroren ist zu Eis, dann kann man leicht glauben. Gell? Glaube. Was ist der Glaube? Natürlich geht es da erstmal um die Inhalte des christlichen Glaubens oder das, woran Christen glauben. Aber wenn wir über biblischen Glauben sprechen, müssen wir uns ein paar Punkte anschauen. Und da gibt es so eine Definition, die steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, oder auf den man hofft. Und ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man, jetzt füge ich das ein, mit den Augen nicht sehen kann. Es geht dabei um diese feste Überzeugung und so ein inneres Wissen und ein Festhalten, ein Draufstehen. Und zugleich geht es auch um ein klares Vertrauen. Jesus sagte zum Apostel Thomas, der da gezweifelt hat, weil du mich gesehen hast, diese Wundmale hier drin, deswegen glaubst du. Aber selig sind alle ihr, die ihr nicht ihn seht und doch glaubt. Keiner von uns kann Jesus sehen oder Gott, weil er unsichtbar ist. Und dennoch glaubt ihr. Deswegen nennt Jesus euch selig. Ja, dass ihr Gesegnete seid. Und zu glauben braucht es keine Anstrengung, sondern Glaube ist nicht natürlich, sondern göttlich, eine Gabe Gottes. Man kann Glauben nicht nach Belieben befehlen oder irgendwie hervorrufen, sondern Glaube wird von Gott gegeben und dann kann er wachsen. Und Glaube ist Gottes Werk und nicht unser menschliches Ding. Wir gehen da mal rein in so ein paar Punkte. Und das Erste ist, dass wir gläubig werden an ihn. Ja, dass wir erstmal überhaupt ihn kennenlernen und von ihm hören, so wie Manuel gesagt hat, diese samaritanische Frau erlebt ihn an so einem alltäglichen Gespräch beim Einkaufen, hat sie Wasser geholt und dann erzählt sie davon. Und weil sie so ergriffen ist aus dieser Begegnung, aus dem, wer ist denn der? Welcher Mann? Jesus, wer hat denn da zu mir gesprochen? Was hat der denn von meinem Leben alles gewusst? Wo hat er denn dann voll reingetroffen ins Schwarze? Und in Johannes 20, 31 heißt es, diese Geschichten von Jesus in dem Johannesevangelium, aber in allen Evangelien der Bibel, die sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, hier ist das Kreuz, der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, deshalb ist das alles erzählt worden. Deshalb seid ihr wahrscheinlich hier, weil ihr von Jesus hören wollt und weil ihr merkt, hey, das gibt euch Leben, das berührt etwas in euch und ihr merkt, da ist Jesus, ich verstehe mehr von ihm und er kommt in mein Leben, er berührt mich, er ist der lebendige Sohn Gottes. Römer 5, 1 bis 2, auch so ein Buch da in der Bibel. Gell? Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, der Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Also durch das, dass wir an Gott glauben, dass es ihn gibt, dass er existiert, der Schöpfer ist, dass er dieses Leben uns anvertraut, durch das, was wir von Jesus hören und wissen, dass wir sagen, okay, Jesus hat diesen Weg zu Gott wieder frei gemacht, da ist wieder Frieden da, ich bin versöhnt, ich kann versöhnt mit Gott leben. Das ist so dieser Glauben, dass wir das aus Gnade, als Geschenk haben. Nicht, weil ich irgendwas dafür getan habe oder irgendwie der tolle Hecht bin, sondern einfach nur, boah, ich kriege hier was, das ist ja umsonst, das ist so wertvoll und doch ist es, ich muss nichts dafür geben und zahlen. Und vielleicht bist du dennoch heute hier und sagst, hey, ich habe diesen Jesus noch gar nicht kennengelernt oder erlebt und ich habe vielleicht gerade mal ein bisschen was gehört von ihm und du bist heute das erste Mal oder eine der wenigen Male da und du bist da noch irgendwo am Fragen, bist da noch irgendwie am Schauen, am Suchen und dieser vorhin von mir erwähnte Dr. Johannes Hartl hat es mal in einem Zitat so ausgedrückt, die eigentliche Frage hinter dem gibt es Gott lautet, kann ich einen Gott über mir akzeptieren, der nicht ich selbst bin? Ja, weil das ist die Krankheit unserer Zeit. Das ist das, wo von Anfang an der Menschheit es darum geht, sollte Gott gesagt haben. Ist das, was Gott gesagt hat, wahr? Ist das richtig? Oder gibt es da noch andere Wege, andere Lösungen, andere Möglichkeiten? Ist es nicht mein eigenes Empfinden, Fühlen, Denken, keine Ahnung? Ja, das ist immer schon die große Menschheitsfrage gewesen, ob es diesen Gott gibt. Aber letztendlich geht es darum, wenn ich das erkenne, dass ich weiß, hey, akzeptiere ich, hey, da gibt es eine Autorität, da gibt es eine Wahrheit, da gibt es jemanden, der über mir steht und der nun mal Gott ist und ich nicht. Ich muss nicht alles verstehen, ich muss auch nicht alles erklären können. Und deshalb bin ich bereit, meine Knie vor ihm zu beugen. Und Jesus lädt dich ein, ihm zu vertrauen, wenn er predigt, kehrt um, tut Buße und glaubt an meine Botschaft. Er lädt dich ein zum Glauben. Er lädt dich ein, dem zu vertrauen, dem Glauben zu schenken. Und dafür braucht es aber erstmal das auch, hey, wir müssen vielleicht umkehren, wir müssen vielleicht alte Dinge lassen, müssen unser Leben neu auf ihn ausrichten. Und das ist so dieser Punkt, gläubig zu werden, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kindern, Christus Jesus. Ja, könnte jetzt noch einiges zu sagen, aber wir gehen weiter. Und zwar, wenn du dann gläubig bist, was heißt es denn, gläubig zu sein? Und ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, Glauben wird geschenkt. Glauben ist etwas, was wir empfangen. Ja, das ist ja nicht etwas, was wir tun. Als der Apostel Petrus, keine Ahnung, irgendeiner hat da an Pfingsten gepredigt und hat da sein Hammerding rausgehauen, gell? Und dann auf einmal heißt es ging ihnen durchs Herz. Boah, es hat sie so getroffen und sie haben gecheckt, wenn das alles stimmt, was der da sagt, und wenn das alles, was ich hier spüre, wahr ist, hey, dann muss ich mein Leben ändern. Dann kann ich das nicht so weiterführen. Was muss ich tun? Und dann sagt er auch wieder, Herr, kehr um von deinen alten eigenen egoistischen Wegen und wend dich Gott zu und bitte um Vergebung, tu Buße und dann lass dich taufen. Und das ist, der Glaube traf sie, das traf sie und sie haben selber gemerkt, hey, wenn Gott, du real bist, dann muss ich da eine Antwort drauf haben. Und dann Galater 5, 22, da heißt es von der Frucht des Geistes, Da ist das gegeben, ja, das ist ein Geschenk durch den Heiligen Geist und da steht Treue, dafür steht das griechische Wort Pistis, was an vielen anderen Stellen mit Glauben übersetzt wird. Ja, also das ist eigentlich diese Pistis, diese Treue, dieser Glaube, dieses Festhalten, dieses, genau. Das Gläubigsein beruht dann auch auf dem Wort Gottes. Der Glaube kommt durch das Predigen, durch das Erzählen. Aber Leute, ich hoffe, dass jede Predigt nur allein auf dem Wort Gottes gründet. Dass das nur allein aus dem kommt, und so heißt es nämlich weiter in dieser Textstelle, die kann nur aus dem Wort Gottes, der Glaube aus dem Wort Gottes raus. Und dann ist es egal, ob ich hier predige, ob du daheim die Bibel liest oder ob sie irgendwo in irgendeiner kleineren Gruppe passiert. Aber dort, wo du das Wort Gottes hast, dort kann Glauben hervorkommen, da kann Glauben gesät werden und wachsen. Unser Glaube ist verankert in Gottes unveränderlicher Wahrheit. Glaube vertraut Gottes Verheißungen. Glaube agiert trotz Unsicherheiten. Glaube gehorcht, auch wenn mein Herz schwer ist. Unsere Gefühle, unsere Gedanken und Sorgen, die hängen oft von unseren Umständen ab. Von dem, was gerade passiert und was gerade der zu mir sagt oder was gerade da los ist. Die fordern Komfort und Sicherheit und die gehorchen nur dem, was sich gerade richtig anfühlt. Das ist immer so diese Spannung. Ja? Hänge ich da in meinem Denken und Fühlen drin und dem, was ich denke, was jetzt da richtig und gut ist? Oder weiß ich, okay, ich stehe in dem, was Gott sagt über mein Leben, was er dort an Gedanken für uns hat? Das Gläubigsein hängt dann weiter ab von meinem Bekenntnis und von meinem Reden. Da lese ich euch aus 2. Korinther 4,13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen, nach dem Wort der Schrift, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Das steht im Psalm 116, Vers 10, ist hier so als Zitat eingefügt. Also nach diesem Glauben, nach diesem Wort, was wir haben, so glauben auch wir und deshalb reden wir auch. Ja, wenn wir glauben, dann sprechen wir das aus, dann bekennen wir das, dann reden wir das. Der König David, von dem ich vorhin erzählt habe, der sprach in erster Linie nicht über diesen Riesen und wie der alles ist und schrecklich und böse und schlimm, sondern er sprach über Gott, über den Gott Israels, über den er kannte und der stärker ist. Statt über deine Angst zu reden, sprich über deinen Gott und über deinen Glauben. Und David hätte sich vor Angst lähmen lassen können und hätte sagen können, der ist zu groß, zu stark, zu erfahren und bla bla. Und doch David sprach nicht über den Riesen, er sprach über Gott. Und weil sein Fokus nicht auf dem Problem lag, sondern auf dem, der größer ist als das Problem. Und das ist so wichtig, das zu verstehen und zu lernen. Und Jesus selbst hat es uns gesagt. Jesus selbst hat es deutlich gemacht, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein kleines Senfkorn, du brauchst nicht viel. Dann kannst du zu diesem Berg sprechen und er wird sich hinwegheben. Er sagt, du kannst sprechen zu deinem Problem. Du kannst da etwas hineinreden von Gottes Wahrheit, von Gottes Autorität, von seiner ewig gültigen Wahrheit. Das ist das, was so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Wir dürfen dann sprechen und sagen, das ist das, was Gott dazu sagt, was seine Meinung dazu ist. Gläubig sein bedeutet eben, auf dem Wort Gottes zu stehen. Und wenn du über Gottes Wort, über seine Wahrheit nachdenkst, dann füllst du deine Gedanken nicht nur mit irgendwelchen Ideen. Ja, dann geht es nicht nur drum, ja, ich höre jetzt da mal so ein paar nette Sachen, sondern du erneuerst deine Denkbahnen. Die Neuroplastizität sagt, dass unsere Gedankenpfade im Gehirn ausbilden und je öfter du diese Gedanken denkst und auf was du dich fokussierst, dann wird es immer stärker und breiter werden, diese Pfade. Dann ist es nicht nur ein kleiner Trampelpfad durch dein Gehirn, sondern ist es irgendwann eine Autobahn. Ja, und deshalb sagt Paulus, dass wir unsere Gedanken auf die Dinge ausrichten sollen, die oben sind, die himmlisch, die göttlich sind. Das ist dann die Lösung. Und schau dir auch weiterhin alle prophetischen Wörter und Bilder an, die du von Gott bekommen hast. Es sind Zusprüche, es sind Ermutigungen, es sind Aussagen Gottes über dein Leben. Und nimm das und halt daran fest und sag, Gott, das ist das, was du für mich hast, wo du mich reinführen willst. Natürlich fehlt jetzt hier noch ein Aspekt, denkst du dir, von dem Gläubigsein. Da gehe ich auch schnell drauf ein. Und zwar der tätige Glaube. Ja, ihr dürft alle Fotos machen und die Bibelstellen müsst ihr daheim nachstudieren. Hallo, da lacht ihr. Amen. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus geht es nicht um erstmal Gesetz und Beschneidung, ja oder nein, und Diskussion und richtig und falsch, sondern es geht um den Glauben, heißt es in einer anderen Übersetzung, der sich in tatkräftiger Liebe als echt erweist. Nicht nur Luftblasen und Schaum schlagen, sondern der sich als echt erweist, durch tatkräftige Liebe. Ja. Das ist so dieser Punkt von dem tätigen Glauben. Und ihr werdet, und dann ist immer so das im Kopf vielleicht für uns, ja okay, du hast vorhin gesagt, wir werden aus Gnade gerettet und gerecht gemacht, ja, und der Paulus hat es eben ja gerechtfertigt, die Rechtfertigungslehre des Glaubens. Und dann gibt es aber so einen anderen, glaubt der Bruder von Jesus, der Jakobus, der sagt, aber Glaube ohne Werke ist tot. Ja, was jetzt? Entweder ist es mir geschenkt und bin ich hier durch Gnade, oder aber nee, der ist tot. Ja, aber das gehört zusammen. Es gehört einfach zusammen. Bei Glaube und Werke geht es um Harmonie und nicht um Rivalität. Und die beiden, der Paulus und der Jakobus, die würden eben lehren, dass echter Glaube Werke als Frucht hervorbringt. Ja, während Werke niemals den Glauben ersetzen können. In Epheser 2 lesen wir in den Versen 9 bis 10. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung und er hat uns in Christus Jesus nochmal neu geschaffen, innerlich, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das ist sein Ziel. Ja, das möchte er durch uns tun. Und wir sind von Gott gerufen, ein Leben zu führen, welches seinem Ruf würdig ist. Im Himmel werden wir dafür belohnt werden, was wir hier auf der Erde leben und tun. Und es ist also immer beides. Es gehört immer beides zusammen, dass wir bestimmt sind, von Gott in seiner Gegenwart zu sein, in seiner Liebe zu baden, von ihm das zu nehmen, zu trinken, vor ihm still zu sein. Und wir sind bestimmt, auch das zu tun, was Jesus von uns möchte. Was Jesus uns aufträgt und wo Jesus sagt, hey, da will ich hin und da will ich, dass du dort mit anpackst und dienst, wo er dich eben hinstellt. Ohne gleich wieder in hektischen und in getriebenen Lebensstil zu verfallen. Ihr seid noch mit mir, oder? Yes. Er kriegt noch ein paar mehr Bibelstellen. Und zwar gehen wir einfach einen Schritt weiter, noch ein weiterer Aspekt von unserem Glauben. Und da geht es darum, dass wir diesen Kampf des Glaubens führen. Da heißt es von dem Petrus, oder der Petrus schreibt es, dass wir eben ja mittendrin sind. Er sagt, seid nüchtern, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder und Schwestern in der Welt die gleichen Leiden ertragen. Mit dem Schild des Glaubens können wir diese feurigen Pfeile des Bösen abwenden. Da könnte ich jetzt ganz viel auch dazu sagen. Ich habe da gar nicht die Zeit dafür. Aber das ist so unser Mandat. Und zugleich wird deutlich auch, dass wir diesen Glauben haben, der diese Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was von Gott kommt, ist stärker als das, was aus der Welt kommt. Unser Vertrauen auf Gott, unser Glaube an ihn, sticht alles aus, was die Welt so zu bieten hat. Dieser Glaube, den wir haben, bedeutet, dass uns alle Probleme der Welt nicht mehr von Gott wegbringen können. Ist doch klar, wer sonst sollte es packen, diese Welt mit ihren Problemen zu besiegen, wenn nicht derjenige, der daran glaubt, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Ja? Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Dadurch, dass wir wissen, das bin ich, ich muss es gar nicht bringen, sondern nur in dieser Verbindung, in dieser Beziehung und Abhängigkeit von Gott her können wir das tun. Weil er das in mir weckt, weil er das in dir schenkt. Und ich habe das euch gerade vorgelesen. Es gibt da eine geistliche, unsichtbare Welt mit dämonischen Mächten, ob du es glaubst oder nicht. Aber es gibt sie. Und deswegen ist es so für uns klar zu verstehen, da stehen wir in einem Kampf. Da stehen wir immer wieder in dieser Konfrontation, weil das gegen uns geht, gegen die Kinder des Lichts, gegen die Jesu Liebe in sich tragen. Und zugleich sind wir in dieser Welt, wo du denkst, ja, ist ja alles schön und easy und toll und ich darf ja im ich hätte jetzt sonnigen Deutschland gesagt, aber das stimmt ja gar nicht. Ich lebe jetzt in einem guten Deutschland, ja, ihr versteht schon. Und trotzdem gibt es so viele Meinungen, so viele Trends, so viele Geistesströmungen und alles Mögliche, was gegen die Erkenntnis und die Weisheit und die Standards Gottes gehen. Es gibt so viel Perversität und Abartigkeit und Bosheit und Schlechtigkeit und alles, was sich dagegen erhebt und auflehnt und was eben seinem Charakter, seinem Wesen, seinem Wort widerspricht. Und da sind wir mittendrin. Ja, und Gott nimmt uns da nicht raus. Und deswegen ist es ein Kampf. Und das ist nur der eine Teil. Der nächste Teil, der passiert in uns. Ja, dieses eigene Fleisch, wie die Bibel es nennt, das eigene Sündhaftige, was immer sich noch auflehnen will, wo wir merken, da ist das Ego, da ist der eigene Wille, da ist eine Versuchung, die kommt. Da sind einfach auf einmal böse, blöde Gedanken. Ja, der Verstand, wo wir darauf bauen und wo wir meinen, okay, der ist jetzt für mich hier die Lösung. Sprüche 3 und Jeremia 17 sagen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, weil das uns manchmal auch ein Bein stellen kann und uns davon abbringen kann. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, wo wir da drin sind und wie wir darin mit unserem Glauben leben und siegreich sein können. Einen ganz kurzen Ausflug zum Zweifel. Und zwar, kennst du das wahrscheinlich auch, dass unser Glaube vielleicht dann plötzlich mal wankt oder es gibt Prüfungen und Tests, die wir auch bestehen dürfen, durch die wir auch gestärkt werden in unserem Glauben. Und Zweifel sind eben auch Teile unserer menschlichen Erfahrung. Ja, das gab es auch schon früher, da gab es den Petrus, der dann gezweifelt hat und gluck, gluck, gluck fast abgesoffen wäre. Und dann gab es da noch den David, der gezweifelt hat und der Apostel Thomas eben, der dafür bekannt ist. Die Jünger, die hatten Angst, die waren voller Zweifel und Rückzug, als Jesus gestorben ist. Die hast du nicht mehr gesehen. Ja, und dann kommt Pfingsten und verändert alles. Und sie haben auf einmal Glauben und Mut durch den Heiligen Geist. Der belebt wieder ihren Glauben, der entfacht es wieder. Ja, und wir können dann beten wie der eine Typ, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir wollen ja Jesus treu bleiben. Davon gehe ich ja aus. Und wenn es jedoch tatsächlich dann nicht nur Zweifel, Fragen, Unverständnis ist, wenn es tatsächlich Unglaube ist, Leute, dann wird es gefährlich. Dann ist es blöd und dann bedeutet es, ich weigere mich an Gott und sein Wort zu glauben. Unglaube ist ein Mangel an Vertrauen zu Gott. Und Jesus, über Jesus wird es selber gesagt in Matthäus 13, Vers 58. Wegen ihres Unglaubens tat der Herr Jesus dort nicht viele Wunder in Nazareth. Ja, wegen ihres Unglaubens konnte er das nicht tun. Die hatten ihn gesehen und die haben viele Beweise dafür, wer er ist und war, aber sie weigerten sich an ihn zu glauben und verpassten deshalb so viele Segnungen. Unglaube ist ein Herzenszustand des Abfalls von Gott. Kommen wir jetzt eigentlich zum spannenden Teil und zum wichtigen. Es war nur die Einleitung. Nein. Aber das hier, Glaubensmut und Glaube ist Risiko. Ja, ich schreibe euch, allen, die hier verbindlich fest, wie auch immer, sich zur Gemeinde rechnen und mal eine Kontaktkarte abgegeben haben, von denen also das Büro irgendwie eine Adresse und ein Geburtsdatum hat. Ich schreibe euch eine Geburtstagskarte. Und die habt ihr bestimmt, also bis jetzt Ende September, zum Großteil schon bekommen. Und da ist dieses Jahr ein Bibelvers drauf abgedruckt oder geklebt. Und den lese ich euch gleich vor, ja, für die, die noch nicht Geburtstag hatten oder wenn du keine Karte kriegst. Und dieser Vers, der ist mir für dieses Jahr so wichtig geworden und auch dieses Wort Glauben für uns als Gemeinde. Ich predige erst jetzt im Oktober darüber. Aber das ist so, das, wo ich weiß, Gott braucht da etwas mit uns. Er will uns da hochheben und will uns eben aufsteigen lassen. Raus aus der Kreisklasse, rein in die Regionalliga. Das ist Gottes Ziel, Leute. Dafür müsst ihr trainieren und nicht faulen. Nein, 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 alles gut. Man muss dafür trainieren, man muss sich dafür stretchen lassen, man muss da gucken, was Gott dafür hat. Also jetzt kommt dieser Vers, Römer 4, Vers 19. Ohne im Glauben schwach zu werden, bedachte Abraham, der fast 100-Jährige, dass sein Leib und auch von Sarahs Muttergeschoß schon erstorben waren. Abraham zweifelte aber nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre erwies und fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er verheißen hat. Der Abraham, der als Glaubensvater gilt, er bedachte das sichtbare Erleben. Machst du auch. Warum habe ich keine Frau? Oder warum sind meine Kinder so blöd? Warum habe ich diesen scheiß Job? Ja, Leute, was ihr halt auch ehrlich denkt, okay? Also da gibt es so viel, wo du auf deine Lebensrealität schauen kannst. Ja, ich bin knapp bei Kasse ständig. Es ist auch so für einen Monat am Ende da. Also, kennt ihr den Spruch? Und der Punkt ist, der bedachte das und schaute sich diese Realität seines Lebens an. Ich habe keine Nachkommen. Ich habe kein Kind. Vor 13 Jahren hat Gott mir mehrmals, auch in einem Traum, offenbart, ich werde so viele Kinder haben, Nachkommen, dass ich nicht mehr die Sterne, also verglichen mit den Sternen am Himmel und dem Sand am Meer. Nichts, nada, niente. Und du kannst darüber nachdenken und kannst sagen, aber so ist es und ich bin krank und ich spüre es doch und ich habe doch hier diesen Mist. Klar, da kann ich dir jetzt auch nicht wegdiskutieren. Aber er zweifelte nicht im Unglauben, sondern er ehrte Gott und er hielt seinem Erleben, seiner sichtbaren Realität, die ganze Macht und Größe und Weisheit und Verheißung Gottes entgegen. Das ist Glaube, Leute. Wir schauen auf dieses kleine, mickrige Ding, aber dieser allmächtige, allwissende, gegenwärtige Gott, der voller Liebe und Barmherzigkeit und Güte sich ausstreckt nach jedem Einzelnen, der kommt mit seiner ganzen Power und kann uns in dieser Situation helfen und will das auch. Wir müssen es nur auch glauben und ergreifen, empfangen und sagen, okay Gott, jetzt fang an. Was bedeutet das? 1, 2, 3, 4, nimm mich in deine Schule. Das ist doch meine Herzensentscheidung da drin, wie der Abraham das gemacht hat. Gott ehren, ihm das Erleben hinhalten und diese unsichtbare, gültige Wahrheit dem entgegenzusetzen. Das ist es, was wir brauchen, Leute. Zuerst auf Gott hören und ihm gehorsam sein. Und für mich sind da so gute Vorbilder drin, die Familie Dück, die einfach im Ruhrpott lebt und hört von Gott und Gott sagt, hey, Augsburg, geht nach Augsburg. Und sie wissen nicht, wieso, weshalb, warum. Und jetzt sind sie hier und wissen es vielleicht immer noch nicht ganz genau. Eine Familie Schoppel ist heute hier zu Gast aus der Schweiz. Gott spricht zu ihnen und sie sagen, okay, ich habe es irgendwie gehört. Ah, der hat es auch bestätigt. Ah, irgendwie, ich soll in die Schweiz ziehen oder wir. Hä, wieso, ist doch alles blöd. Aber sie sind einfach gegangen. Glauben ist Risiko, Leute. Weil dieser Abraham, von dem ich euch erzählt habe, der kannte nicht viel von Gott. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh und verlass dein Heimatland, pack deine 7 Sachen, Frau, Kind, Hund, Katze, Maus, Hof, was weiß ich, vielleicht hat er auch ein Auto gehabt, nein, aber nimm das mit und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wenn er nur annähernd so eine Frau gehabt hat, wie ich eine habe. Strukturiert, Listen und oh, alles muss organisiert sein. Was? Das kann gar nicht sein. Wieso? Nein. Sag mir erstmal was, wieso, warum, wie, Strategie. Und der hat nur gestammelt und gesagt, du, Gott, was weiß ich. Leute, ihr müsst euch mal das durchdenken, das mal durchspielen. Ihr lesen das so schnell, flapsig, flopsig, ja, unser Glaubensheld. Aber der hatte keine Ahnung und hat nur Gott gehorcht und gesagt, Gott will was tun und Gott will das handmachen und Gott hat was vorbereitet und ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut. Brauche ich meine Qualifikation? Nein. Habe ich dafür genug Geld? Nein. Gott stretcht deinen Glauben, Leute. Merkst du es hier? Irgendwas zieht da drin. Irgendwas ist da eine neue Dimension. Willst du da mitkommen oder nicht? Das ist die Frage, weil Gott hat mehr für uns. Gott hat dann nicht nur etwas, was wir menschlich steuern und was wir machen können. Die Bibel ist voll davon. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Ich stehe mit meiner geliebten Frau, meiner Familie genau an diesem Punkt, dass wir wie Abraham gesagt haben, Herr, wir legen alles auf den Altar. Alles, was wir haben, alles, was wir gedacht haben, was deine Bestimmung, deine Berufung, deine Sendung, Setzung für uns ist, alles, was wir hier an tollem Luxus haben, an Möglichkeiten, alles, mein ganzer Job, mein Wohnen, meine Kinder, meine Frau, meine Zukunft, alles hängt daran. Genauso wie beim Abraham. Er hat ein Kind gehabt, einen Sohn für diese big Verheißung und hat gesagt, okay, diesen einen Sohn, meine Zukunft, den vererbe ich doch alles, der führt doch meine Linie weiter. Den soll ich jetzt hergeben, den soll ich jetzt loslassen, den soll ich jetzt opfern. Aber weil er Gott mehr gehorchte und glaubte und vertraute, war er bereit für diesen Schritt. Bist du bereit loszulassen? Loslassen ist so wichtig und das ist das, was wir brauchen. Wir können nur loslassen, auch wir jetzt in unserer Situation, und sagen, alles auf den Altar, Herr, es ist deins. Wir vertrauen dir, dass du gut bist und dass du Wege hast und dass du da uns führst. Im Alltag ist es ganz simpel. Das tägliche Vertrauen auf Gott wird in der Bibel so beschrieben, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sind da mittendrin in unserem Alltag, in unserem irdischen Ding. Ja, und was hilft mir da dran, wenn ich merke, da kommt irgendwie eine Niederlage, man fühlt sich abgelehnt, man fühlt sich schwach, wie soll ich das denn in mir bändigen, dann zu sagen, Herr, deine Gnade ist genug, deine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Und egal, wo du dich schwach fühlst, egal, ob das Kommunikation ist, ob das Sexualität ist, ob das Geld ist, Umgang mit Geld, deine Zeit, deine Ablenkung von Medien, egal wo du dich schwach fühlst, unfähig, keine Ahnung, Stress in Beziehung, dann bete das aus und sag, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder Matthäus 8, Vers 13, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und überleg dir, was sagt Gott zu der Situation, was hat Gott dir da für Bibelworte und dann wend die an und sprich die immer wieder aus und bete die immer wieder aus über den Situationen. Erwarte Gutes, wenn du morgen aufwachst und bleibe in deinen Gedanken, deinem Geist positiv, voller Freude und Hoffnung. Dein Papa Gott hat gute Dinge für dich, sein geliebtes Kind im Sinn. Ja, und das ist so gut, dass wir wissen, hey, auch wenn wir Gott schon groß und gewaltig und mächtig tolle Dinge erlebt haben, ja, genauso das Gleiche gilt doch, wer Gott ist, wenn du dich mies und schlecht und down fühlst, als ob du dich gut und glücklich fühlst. Das ist doch davon unabhängig, ja. Und Glaube ist wie ein Muskel, den wir trainieren müssen. Es geht dabei aber nicht um die Stärke deines Glaubens, sondern um die Stärke des einen, an den du glaubst. Wir wünschen uns alle diesen starken Glauben. Und wir sind in besten Händen, Leute. Wir sind in besten Händen, weil er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er macht es doch, er ist doch das, der das weiß, was wir brauchen. Und genauso wie Petrus gebetet hat, wie Jesus für Petrus gebetet hat, dass der Glaube von Petrus nicht aufhört, genauso betet er das doch auch für uns. Er ist doch da. Und für uns ist immer wichtig, stop and go. Hereinkommen in seine liebliche Gegenwart, anhalten, still werden, egal ob zu Hause oder hier oder wo du mit Menschen Gott suchst. Und dann wiederum aus dem gestärkt sein, aus dem, was du von ihm empfängst, hinausgehen. In dein Umfeld, in deinen Alltag. Einatmen und ausatmen. Es ist nichts Neues, Leute. Das ist das, was du schon seit über 20 Jahren als Arche mitgegeben worden ist. Die Fülle Gottes und die Liebe für andere. Wir brauchen das, dass wir alles von ihm da ziehen und kennen, empfangen. Und ich wünsche dir und mir, dass an unserer Beerdigung das Lied läuft aus 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Und in Jesaja 7, Vers 9 heißt es, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und für diesen starken Glauben, für diesen Weg, für das, wo wir uns auf den Sprung begeben, vielleicht dürfen wir aufsteigen von der Kreisliga höher. Vielleicht hat der Gott mehr sich für uns gedacht und vielleicht stretcht er da unseren Glauben. Ja, und er wartet auf dein Ja. Gott will gewollt werden. Gott will gewollt werden. Er zwingt sich dir nicht auf, er will gewollt werden. Willst du ihn? Willst du mehr von ihm? Und da ist so der Punkt, ich wünsche dir und mir, Geschwister im Glauben, Normalos, Freunde und Brüder, die Ermutiger sein wollen, geistliche Eltern und gute Ratgeber, Mitkämpfer, Waffenträger, Helden Davids, Kalebs, Josuas, die brauchen wir an unserer Seite. Und wenn du magst, dann kannst du gerne mit mir das hier beten. Ich bete das einfach vor und du kannst das im Stillen für dich leise mitbeten. Genau. Jesus, ich glaube und vertraue dir, meinem Meister und Herrn. Ich bekenne dir meinen Unglauben, meinen Zweifel und meine Angst. Vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe oder dir nicht glaube. Vergib mir, wo ich mich auf meine eigene Stärke oder die von Menschen verlassen habe. Ich kehre um und trenne mich von meinem Stolz und meiner Unabhängigkeit dir gegenüber. Ich wähle biblischen Glauben über meine Angst. Und Herr, stärke meinen Glauben, vermehre ihn. Heiliger Geist, hilf mir, dass die Verheißung Gottes in deinem Wort in meinem Herzen Wurzeln schlagen. Amen. Liebe Leute, lasst uns gemeinsam nun das Abendmahl feiern. Und wenn du heute hier bist und das, ja, dir so geht, ich kenne Jesus noch nicht, ich habe noch gar niemals so richtig Ja gesagt zu ihm, dann kannst du das im Abendmahl tun und sagen, hey, das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, wo er sich hat schlagen und bespucken lassen und wo er gestorben ist, sein Blut vergossen hat, das nehme ich für mich persönlich an. Das soll für mich gelten. Ja, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diese Heilung von dir. Das kannst du jetzt in dem Abendmahl auch bekennen, ja, weil das ist für die Menschen gedacht, die Ja gesagt haben zu Jesus, die Jesus folgen und die wissen, dass er ihr Gott ist, die an ihn glauben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann mach das jetzt einfach dadurch. Und für alle anderen von uns, die wir Jesus kennen und die wir sagen, wir glauben ihm, lass uns alles ziehen. Lass uns das bekennen, wer er ist, was er getan hat, dass er das Werk vollbracht hat am Kreuz, dass er den Sieg errungen hat, dass er überwunden hat. Und dann lass uns alles nehmen. Ich habe vorhin gesagt, wie ein unverschämtes Kind einfach zum Buffet geht und dort sich einfach alles nimmt. Nicht, weil wir sagen, unverschämt ist böse und schlecht, sondern es ist ohne Scham, unverschämt, ohne Scham. Es geht einfach und denkt, hey, mir gefällt es, das schmeckt mir, das will ich, das nehme ich. Das dürft ihr bei Gott machen, okay? Und das könnt ihr einfach im Abendmahl bekennen und beten und könnt es dann einfach Gott hinlegen. Wir gehen in Worship zusammen.